So, ich bin jetzt heute, mache ich den erstmal letzten Teil aus meiner Serie, der Stiftshütte, Teil 8. Man könnte noch ganz viel drüber reden, man könnte noch massig Predigten überhalten, also ich habe das nicht vollständig abgedeckt. Ich glaube, da steckt noch viel, 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 viel mehr drin. Aber da könnt ihr auch selber leben und selber forschen und selber euch klug machen. Gut, ich komme jetzt erstmal zum Schluss. Ich glaube, das, was ich dann damit sagen wollte, der Weg eines Menschen zu Gott hin, ist damit, glaube ich, dann so rund. Und also heute kommen wir zum Allerheiligsten. Das ist das letzte Ende von der Stiftshütte. Das ist so abgetrennt gewesen. Ja. Grundsätzlich, die Stiftshütte zeigt den Weg, den ein Mensch von der Gottesferne in die Gegenwart Gottes bringen kann oder bringt. Ein Weg in die lebendige Beziehung mit dem Schöpfer. Das soll es eigentlich heißen, von einem unbekehrten Menschen hin zu einem Gotteskind, jemand, der in der Gegenwart Gottes stehen kann, eine lebendige Beziehung hat mit Gott selber. Haben wir schon das Schema? Okay. Dann erkläre ich Ihnen, was wir in den letzten Malen alles so gemacht haben. Beim ersten Teil bin ich auf die Ehrlichkeit eingegangen, die wichtig ist, wenn wir mit Gott kommunizieren, wenn wir zu Gott kommen wollen. Also ohne Ehrlichkeit gegen Gott gegenüber und auch mir selbst gegenüber kann ich nichts ausrichten, komme ich nicht näher zu Gott. Weil dann kann ich auch wirklich meine Sünde nicht erkennen, wenn ich nicht ehrlich bin, und ich kann meine Sünde auch nicht abgeben. Ich werde sie nicht bekennen. Darum ist es so wichtig. Der zweite Teil war das Tor, also unten, der ganz unten, dieser kleine Abhakenstrich, das war so ein Vorhang, das nennt sich das Tor. Und das ist ein Zeichen für Jesus, dass wir durch ihn ins Heiligtum kommen können, in die Vorhöfe. Dann der dritte Teil war Brandopferaltar, der eherne Altar steht da, das ist also die Opferstätte. Das ist auch ein Zeichen für Jesus. Jesus selber ist das Lamm und Jesus selber ist auch der hohe Priester. Alles in einem. Und das zusammen, also das Tor unten, der Vorhang und der eherne Altar, zeigen eigentlich so die Bekehrung eines Menschen. Ich nahe mich zu Gott, gehe zu Gott hin, durch das Tor, und ich gehe zum Kreuz, zu diesem Altar, und lege meine Sünden dar und sie werden abgewaschen durch Jesus. Dann im vierten Teil war dann das Ehebecken. Das ist da drüber. Das ist ein Waschbecken für die Priester. Bevor die ins Heiligtum gegangen sind, mussten sie sich also reinigen, haben sich im Wasser gesehen, gespiegelt. Das ist so bedeutend. Jesus ist das Wasser des Lebens. Und in ihm können wir uns auch spiegeln, im Wort Gottes. Das soll das eigentlich so bezeichnen. Das geht Richtung Heiligung. Ich erkenne mich und kann mich korrigieren lassen. Das muss geschehen, bevor ich ins Heiligtum gehe, also in dem Zelt selber, was da drüber ist. Im fünften Teil haben wir über das Zelt selber gesprochen. Ein Sinnbild für die Gemeinde selber. Ja, das heißt, alles, was darin stattfindet, findet in der Gemeinschaft der Heiligen statt, in die Gemeinde. Das heißt nicht nur, Gemeinde ist jetzt nicht nur, wenn wir jetzt hier zusammenkommen und hier zusammen sitzen, sondern Gemeinde ist das geistige Gebäude. Jeder Christ gehört zu diesem Gebäude, zu dem Tempel Gottes. Wir sind damit eingebaut. Wir sind lebendige Steine, steht auch in der Schrift. Wir sind damit eingebunden in diesem Zelt. Also das Ganze besteht aus sie Heiligen. Am sechster Teil war dann der goldene Leuchter und der Schaubrottisch. Die stehen sich direkt gegenüber. Leuchter und Tisch steht da. Soll heißen, der Leuchter ist einmal ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Das sind die Flammen, die sieben Flammen von dem Leuchter. Zum anderen ist Jesus selber das Licht der Welt. Und gegenüber ist dann der Tisch mit den Schaubroten. Das soll eigentlich heißen, die Gemeinschaft mit Jesus. Ich in Gemeinschaft mit Jesus. Da kann man das Abendmahl mit reinbringen und ich kann Jesus erkennen. Da haben wir Gemeinschaft mit Jesus. Und durch den Leuchter wird Jesus selber nochmal klarer und deutlicher gemacht und er offenbart sich dann. Das soll bedeuten. Im letzten Teil war das dann siebter Teil, Räucheraltar. Der steht dann direkt oben drüber, vor der Trennwand zum Allerheiligsten. Das ist so die Fürbitte. Jesus ist der hohe Priester, er steht genau an diesem Ort. Das war auch der Ort, an dem Gott mit den Menschen gesprochen hat. Und das ist ein Ort des Gebets. Was ich auch ganz interessant fand, auch da sind diese Hörner, wie an dem anderen Altar, sind diese Hörner der Barmherzigkeit angebracht. Das heißt, wenn wir unsere Gebete schicken, soll es auch immer von Barmherzigkeit getragen werden. Das ist, Jesus selber ist barmherzig mit uns. So, das waren eigentlich so, bis dahin sind wir jetzt gekommen. Und jetzt kommen wir in das Allerheiligste, der letzte Teil. Da stehen wir heute, abgetrennt durch einen Vorhang vom Heiligtum. Dieser Vorhang ist auch wieder wie die anderen Vorhänge ein Zeichen für Jesus selber. Wer trennt das Ganze ab zu Gott hin? Im Alten Testament heißt es, dass niemand Gott sehen kann und am Leben bleiben kann. Das ist quasi ein Schutzfilter, den Jesus bietet vor Gott. Das ganze Ding da oben, also dieser abgeteilte Bereich, ist 10 mal 10 mal 10 Ellen groß. Ich meine auch mal gelesen zu haben, bin ich mir aber nicht ganz sicher, dass 10 die Zahl der Vollkommenheit ist. Also in Metern ausgedrückt ungefähr 5 mal 5 mal 5 Meter, wie ein Quadrat, wie ein Würfel, ich kam nicht drauf, der Film. 5 mal 5 mal 5 Meter. Dieser Teil durfte nur einmal im Jahr vom hohen Priester betreten werden, um das Sündopfer darzubringen, für sich selbst und für das Volk. Einmal im Jahr sollten die Sünden zugedeckt werden. Das nannte man Yom Kippur. Das war das hat damit zu tun. Einziger Gegenstand in diesem Bereich war die Bundeslade. Die Bundeslade war aus Akazienholz und innen und außen mit Gold überzogen. Das heißt, das wissen wir jetzt aus den vergangenen Predigten sehr gut. Das ist ein Zeichen für Jesus. Holz soll ganz Mensch symbolisieren und Gold eben ganz Gott. Immer wo Holz und Gold ist in diesen Bereichen, das ist ein Zeichen auf Jesus hin. Jesus war ganz Mensch und eben auch ganz Gott. Jetzt haben wir vielleicht genau, super, Bild ist schon da. So oder so ähnlich soll die Bundeslade ausgesehen haben. Sie ist relativ gut beschrieben, aber so im feinsten Detail, wie die Cherubim jetzt in welchem Stil die gemacht wurden, steht in der Bibel nicht drin. Das heißt, da ist auch noch eine ganze Menge an Fantasie freien Lauf zu lassen. Die ganze Beschreibung, wer Interesse daran hat, steht in 2. Mose 25, 10 bis 22. Da kann man genau lesen, wie die Bundeslade aufgebaut war. Die Maße sind ungefähr 1,25 Meter lang, 75 cm tief und 75 cm hoch. Lade kennt ihr eigentlich. Lade ist ein Kasten, wo man was aufbewahrt. Wie kennen diese Schublade? Ja, ziehst du auf, legst was rein, schiebst du zu. Also Lade, eine Kiste, wo man was drin aufbewahrt. Der Deckel mit dem Cherubim ist der Gnadenthron, so wird es genannt. Das Gottes Gnadenthron. Die Cherubim sind die Engel rechts und links. Da oben drauf, wie ihre Flügel dann nach vorne zueinander spannen und die Gesichter schauen auf den Deckel selber. Da wurde dann das Blut aufgespritzt der Versöhnung, also die Engel schauen auf das Blut. Das ist ein Schatten. Die Engel schauen auf das Blut Jesu, das Vergebung ist. Vers 22 möchte ich dann noch eben lesen. 2. Mose 25, 10 bis 22 steht da das Ganze drin, wie es aussieht. Und Vers 22 heißt es dann, dort will ich dir begegnen, also das sagt Gott zu Mose, und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim, will ich mit dir alles reden, was ich dir gebieten will, für die Israeliten. Und da ist es so, dass es wirklich von Gott eine besondere Ehre und Gnade ist, dass er wirklich mit Mose da sprechen kann. Er sagt nicht, ich will mit deinem Nachfahren da sprechen oder sonst was. Es geht wirklich nur um Gott und Mose. Das wird hinterher nochmal interessant. Darum führe ich das jetzt so ein bisschen aus. Also, da hat Gott versprochen, Mose, ich will mit dir will ich hier die Dinge besprechen, die das Volk Israel angehen. Gut. Inhalt der Bundeslade. Erstens haben wir gerade schon gelesen, die 10 Gebote auf den Steintafeln. Dazu möchte ich auch nochmal eine ganz interessante Stelle lesen, wie gut das alles ineinander passt, was in der Bibel steht, was man ganz oft überliest. Und das sind Psalm 40, Vers 8 und 9. Da sprach ich, siehe, ich komme, also wird von Jesus geschrieben. Da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben. Dein Willen, mein Gott, tue ich gern. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Und wir haben gerade davon gesprochen, dass die Bundeslade ein Zeichen für Jesus ist. Und in der Bundeslade sind die 10 Gebote, die Gesetze Gottes. Und hier steht, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen, sagt Jesus. Ich finde das, als ich das entdeckt habe, ich war fasziniert von der Aussagekraft der Bibel, von Gottes Wort, wie alles ineinander passt. Ich fand es wirklich großartig. Also das ist ein Schatten, die Bundeslade, ein Schatten auf dem, was kommt, was eigentlich in der geistigen Welt Realität ist. Als zweites ist ein goldener Krug mit dem Manna da drin. Das ist die Nahrung auf der Reise durch die Wüste der Israeliten. Da gibt es jetzt auch eine Stelle für. Johannes 6, 32 bis 35. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, wenn ihr wahrlich, wahrlich steht, heißt es in Achtung, Achtung, jetzt gut aufpassen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihm, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Das heißt, auch dieses Manna ist ein Zeichen für Jesus. Es ist wie eine Erinnerung an das, was wir in Jesus haben. Eine Erinnerung auf das, was wir jetzt hier auf dieser Erde schon haben. Letztendlich ist es ein Bild auf das, was im Himmel ist. Und das Manna ist einfach so ein Zeichen, dass wir Jesus hier auf dieser Erde schon haben. Wir Christen dürfen Jesus haben und dürfen ihn spüren und dürfen ihn fühlen und dürfen ihn glauben und in uns tragen. Und das ist eigentlich damit gemeint, darum ist das eben auch in der Bundeslade drin. Als drittes ist dann Aarons Stab der Güte. Da war folgende Geschichte, das lesen wir in 4. Mose in 16 und 17 Kapitel, könnt ihr das nachlesen. Die Israeliten zweifelten an Moses und Aarons Berufung. Sagt, nee, ihr stürzt uns in Ruin, ihr macht, dass wir alle umkommen und so weiter, und ob ihr da richtig seid an dem Platz, und mal richtig gemeckert und gezetert in dem ganzen Laden. Und sie empörten sich gegen sie. Also die begehrten auf und dachten, hey, ob das alles so richtig ist, das wagen wir jetzt wirklich mal zu bezweifeln. Und als Zeichen, und Gott wollte wirklich vernichten, wollte sagen, hey, so geht's nicht, ihr lehnt euch nicht gegen meine berufenen Leute auf. Und Mose ist hingegangen und hat mit Gott gesprochen und dann hat Gott gesagt, von jeder Sippe soll jetzt einer einen Stamm abgeben, mit Namen drauf. Wir haben da reingeschnitzt, die Namen. Und dann wurden die nachts ins Heiligtum gelegt. Und am nächsten Morgen war Aarons Stab, der blühte und trug sogar Früchte. War ein Mandelbaum. Und das war ein Zeichen der Erwählung. Der Erwählung und eben auch der Auferweckung, könnte man so sagen. Mandelstab und der Mandelbaum ist der erste Baum, der eigentlich blüht nach dem Winter in Israel. Und quasi so der erste, der von dem Tod erweckt wird, so können wir es ausdrücken. Also Erwählung und Auferstehung, ein Zeichen dafür, ein Bild, ein Schatten. Darum liegt eben dieser Stab auch in der Bundeslade, weil er auch Jesus repräsentiert. Das sind so die Eigenschaften, die Jesus ausmachen. Darum ist der Thron ein Gnadenthron und kein Gerichtsthron, wie er eigentlich sein sollte. Weil wir sind Sünder, wir haben gesündigt, wir haben gegen Gottes Gebote verstoßen und eigentlich verdienen wir das Gericht. Und darum müsste Gottes Thron eigentlich ein Gerichtsthron sein. Aber weil der Thron Jesus heißt, weil alles, was da drin ist, mit Jesus zu tun hat, mit seiner Gnade, das, was er für uns getan hat, darum ist es ein Gnadenthron. Der Deckel, der Thron Gottes liegt auf dieser Lade, die eigentlich Jesus ist, liegt hier oben drauf. Und darum ist es ein Gnadenthron. Ich finde es überwältigend. Möchte ich jetzt in nächste Bibelstelle lesen, Hebräer 4, 15 und 16. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Also Jesus weiß ganz genau, wie es dir geht. Weiß, kennt die ganzen Probleme, die Schmerzen, die Bedrängnisse, die Ängste. Das kennt Jesus. Aber in allem hat er überwunden. Darum lasst uns hinzutreten, weil es eben so ist, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, haben wir gerade schon gehört, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Da denke ich auch an die Hörner, wie ich die eben erwähnt habe, die Hörner an diesem Räucheraltar, die Hörner der Barmherzigkeit, damit wir Gnade und Barmherzigkeit empfangen. Das tut Jesus für uns. Da können wir zu hingehen, zu diesem Gnadenthron. In Jesus haben wir Barmherzigkeit und Gnade gefunden. In allem können wir mit ihm zu ihm gehen, mit allem. Dann möchte ich noch aus dem Hebräer Kapitel 9 lesen, die Verse 10 und 12.
11 und 12.
Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner seinen Mitbürger lieben oder seinen Bruder oder sagen, ich kenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, von dem Kleinsten an bis zu dem Großen.
Das ist kein Hebräer.
Moment.
Das ist nicht Hebräer.
Moment. Mein Fehler.
Ja, meinte ich auch.
Entschuldigung, es war in Kapitel 8, was ich gelesen habe.
Ja.
Ich muss Kapitel 9 lesen. Dann macht es auch Sinn. Obwohl es jetzt auch nicht schlecht ist. Entschuldigung, sorry. Christus aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter durch die Größe und vollkommene Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Sie ist nicht irdisch, sondern sie kommt im Himmel oder sie ist im Himmel. Er ist aber nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut, ein für alle Mal, in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Da hört jetzt das ganze Opfern auf. Ein für alle Mal. Jesus hat einmal sich gegeben, fertig. Mehr Opfer braucht es nicht. Das reicht. Das Neue ist besser als das Alte. Das Alte ist weggenommen, das Neue ist eingesetzt. Es kommt also nicht auf die Riten und die Stiftshütte an, die wir jetzt vielleicht anfassen können und sehen können und sehen können, wie die Priester dann, ich sage jetzt mal brutal, die Kehle aufschneiden von den Tieren und Opfern. Darauf kommt es nicht an. Sondern auf das, was es zeigen soll. Das, was in den Himmel, im Himmel passiert. Was es eigentlich geistig bedeuten soll. Darauf kommt es an. Das ist der, Gottes Rettungsplan in seinem Sohn Jesus Christus. Das soll es eigentlich zeigen. Nichts anderes. Und wie wir damit hineingenommen werden und wie wir in Gottes Gegenwart werden. Das ist wichtig dabei. Als Jesus starb, zerriss der Vorhang von oben nach unten, das lesen wir Matthäus 27, 50, Vers 51, 50 und 51, da heißt es, als er verstarb, zerriss der Vorhang von oben nach unten. Und das war keine Gardine, das kann ich euch sagen. Das war ein richtig fettes Teil, richtig dick, den zerreißt niemand. Der zerriss von oben nach unten. Gott selber hat ihn zerrissen. Diesen Schleier, diesen Vorhang, dieser Abtrennung. Er wird nicht mehr gebraucht. Wir haben Vergebung empfangen. Jesus ist dieser Vorhang. Durch ihn haben wir freien Zugang zum Allerheiligsten, da wo Gott wohnt. Das ist die wunderbarste Botschaft, die wir haben können. Wir haben Frieden mit Gott. Fertig. Keine Opfer mehr. Wir dürfen zu ihm kommen mit allem, was wir haben. Er macht es gut. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Jesus ist der einzige Weg. Und alle Götter daneben, alles, was wir so kennen, was uns angeboten wird, wird ausgeschlossen. Der einzige Weg ist der einzige Weg. Da geht es nicht rechts rum und nicht links rum. Und nicht drüber und nicht drunter her. Das ist der Weg. Den können wir gehen. Den hat Gott eröffnet. Das ist der einzige Weg, den er uns eröffnet hat. Und alles andere, das mag sich doof anhören für Fremde, für den Glauben Fernstehende. Es gibt auch viele Wege zu Gott. Wir können auch hier zu Allah beten oder ich kann Buddhist werden und irgendwie der Weg ist das Ziel, wie auch immer. Gott sagt, es gibt einen Weg. Wie du eben sagte, Gott ist so, wie er ist, nicht so, wie ich mir den vorstelle oder den zusammenbastel. Er ist autonom. Und er ist die letzte Autorität. Was sagen die Priester jetzt, als der Vorhang zerriss? Wer kann mir das sagen? Spannende Frage. Als Jesus starb und der Vorhang zerriss, was haben die da gesehen? Hat einer eine Antwort?
Wir brauchen keine Priester und kein Opfer mehr. Kein irdisch. Wir brauchen keine Priester und keine irdischen Opfer mehr, keine Tieropfer
genau,
mehr.
Genau, aber was haben Sie gesehen?
Der Zugang ist frei.
Ja,
aber dann?
Nein, nichts. Die war nicht mehr da. Die war gar nicht mehr da. Der Tempel, der erste Tempel ist von Salomo erbaut worden. Zerstört durch die Babylonier. Das war im Jahr 587 vor Christus. Die Israeliten wurden weggeführt ins Exil zu den Babyloniern. Und mit ihnen wurde auch die Bundeslade verschleppt und ist verschwunden bis heute. Da weiß niemand, wo die ist. Das ist im ersten Tempel. Dann wurde der zweite Tempel gebaut nach dem Exil. Das war 515 vor Christus. Der wurde wieder aufgebaut von Zerubbabel, das war ein persischer Statthalter, und ein Judäer. Und er hat es in Gottes Auftrag aufgebaut. Gott hat gesagt, hey, bau das wieder auf. Das können wir im Buch Haggai lesen. Aber die Bundeslade war nicht da. Dann wurde um 18 vor Christus der Tempel nochmal von Herodes groß umgebaut. Haben wir nochmal richtig eine Schippe draufgelegt. Er war ja relativ klein, unscheinbar. Jetzt hat der Herodes das Ding richtig groß aufgebaut. Richtig großer, schicker Tempel. Und Yom Kippur, wo ich eben schon gesprochen habe, das Opfer einmal im Jahr, das, wo die Bundeslade gespritzt wurde mit dem Blut und so weiter, wurde trotzdem noch einmal im Jahr durchgeführt. Aber ohne Bundeslade. Und da habe ich mich gefragt, als mir das so plastisch vor Augen geführt wurde, wie haben die das gemacht ohne Bundeslade? Und wie konnte Gott das zulassen? Warum hat er gesagt, baut den Tempel wieder auf, so wie wir das kennen mit dem Ganzen? Ja? Aber die Bundeslade, nee, die braucht ihr nicht. Steht jetzt nicht explizit in Gottes Wort, aber die war definitiv nicht da. Und Gott hat auch nicht dafür gesorgt, dass die Bundeslade da wieder hinkommt. War nicht da. Und dann habe ich mir gedacht, Gott hat erstmal nur Mose versprochen, mit ihm zwischen der Bundeslade und so weiter, auf dem Thron mit ihm zu sprechen. Er hat nur Mose gesprochen, den anderen nicht. Gott kann auch kommunizieren ohne Bundeslade. Er ist Mose im Dornbusch erschienen. Und Mose hat ihn auch hinterher noch gesehen im Säuseln des Windes hinterher. Gott kann zu uns sprechen, zu den Menschen. Er ist ja nicht gebunden an einem Gnadenthron. Gott hat das nicht nötig. Er ist da autonom. Er kann da schalten und walten. Die Lösung habe ich eigentlich gefunden in Hebräer 10. Das möchte ich lesen, von 1 bis 9. Da gibt es eigentlich recht deutlich. Denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern. Also es ist nur ein Schatten. Das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Wenn wir das übertragen auf die Stiftshütte, wenn die geopfert haben, konnten sie die Sünden zudecken, aber nicht wegnehmen. Der Schatten hatte die Macht, die Sünde abzudecken, aber hatte nicht die Macht, wie das Original Jesus, die Sünden wegzumachen. Deshalb kann es die Opfer nicht für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. Hätte nicht sonst das Opfer aufgehört, wenn die den Gottesdienst ausrichten, ein für alle Mal reingeboren werden und sich kein Gewissen mehr gemacht hätten über ihre Sünden. Vielmehr geschieht dadurch alle Jahre nur eine Erinnerung an die Sünden. Da haben wir es. Es geht um die Erinnerung an die Sünden. Dass Gott sagte zu den damaligen Leuten, Jesus war ja noch nicht da, sagt, hey, mit uns ist nicht alles in Ordnung. Da steht Sünde dazwischen. Wir können so nicht zusammenkommen. Da ist eine Trennwand. Und die muss effekt, da muss was passieren. Daran sollt ihr euch erinnern. Es ist wichtig, dass ihr das begreift. Darum die Stiftshütte. Es ist wichtig, dass es begreift. Erinnerung. Da ist noch Sünde, da muss noch was passieren. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Tieren und Böcken Sünde wegzunehmen, weil es eben nur der Schatten ist, nicht Jesu Blut selber. Darum spricht er, wenn er in der Welt kommt, Psalm 40, 7 bis 9, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, sagt Gott. Opfer und Gaben habe ich gar nicht gewollt. Ein Leib aber hast du mir geschaffen. Gott hat Jesus ein Leib gegeben, um die Möglichkeit zu erstellen, dass er dich überhaupt opfern kann. Das war Gottes Wille. Die Schlachtopfer zur Erinnerung, hey, es muss was passieren. Mit uns ist nicht alles klar. Es muss Jesus kommen, das letzte Opfer, die Versöhnung. Da kommt es drauf an. Und Jesus sagte, ein Leib hast du mir geschaffen. Da wird von Jesus gesprochen, damit das überhaupt umgesetzt werden kann, Gottes Plan. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich ihr, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, das kann nur Jesus sein, dass ich tue Gott dein Willen. Das war Gottes Willen, dass er sich opfert. Zuerst hat er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, sie gefallen dir auch nicht, obwohl sie doch nach dem Gesetz geopfert werden, wegen der Erinnerung. Dann aber sprach er, siehe, ich komme zu tun deinen Willen, also, dass sie sich opfert. Da hebt er das erste auf, damit er das zweite einsetzte. Also das Gesetz wird aufgehoben und Gnade und Vergebung wird eingesetzt. Schauen, wo ich bin. Die Opfer kommen weg, volle Vergebung, wird eingesetzt. Gesetz, Gnade, da haben wir es. Also zur Erinnerung wurde das Ganze gemacht, damit wir erkennen, hey, wir brauchen Jesus. Das muss passieren in unserem Leben. Und dann ist für uns auch der Vorhang zerrissen. Und dann haben wir auch freien Durchgang, weil Jesus selber der Vorhang ist. Gott hat ihn zerrissen. Gott hat Jesus zerrissen. Das war sein Wille, weil das der einzige Weg war. Der einzige Weg und sehr, sehr toller Weg für Gott. Und da muss man keinen zweiten rechts und links daneben suchen. Wir haben einen vollkommenen Weg. Die letzte Bibelstelle, damit ich fertig. Hebräer 10, 19 bis 23. Hm? Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, Jesu Opfer, und haben einen Hohenpriester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, gesprengt in unsere Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Und das kann nur durch das neue Leben, durch das geistige Leben, was Gott in uns neu gemacht hat, so sein, wie es hier geschrieben wird. Mit wahrhaftigem Herzen, vollkommenem Glauben, gesprengt in unserem Herzen und los von dem bösen Gewissen, gewaschen am Leib des Wassers. Das hat nur ein Gotteskind, ein wiedergeborenes Gotteskind. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Das ist der Weg vom Sünder bis zum Gegenwart Gottes. Das soll die Stiftshütte so zeigen. Die ganze Stiftshütte zeigt, dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Und dass niemand zu Gott kommt, als allein durch Jesus. Amen.
Amen. Amen.